Willkommen zu Makrotrends Immobilienmärkte, der Podcast mit Hintergründen, Analysen und Prognosen. Mit Frank Esslinger, CFO der Schmack Immobiliengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sandra Maria Hofmann und ich spreche heute in unserer neuen Folge wie immer mit Frank Esslinger. Schönen guten Tag, Herr Esslinger.
Ich grüße Sie, Frau Hofmann.
Seit der letzten Ausgabe ist auf den Finanz- und Immobilienmärkten viel passiert. In den Medien wurde viel berichtet. Preiseinbruch am deutschen Wohnungsmarkt. Ist das denn so richtig? Wir schauen uns an, was am Wohnungsmarkt genau passiert ist und was ursächlich ist für die teils angespannte Lage. Wir eruieren die Probleme, die sich daraus ergeben, für Projektentwickler einerseits und institutionelle Portfolioeigner andererseits. Und schließlich erfahren Sie, welche Finanzierungsmaßnahmen daraus resultieren und wie die zukünftige Entwicklung aussieht, betrachtet man die Strategien der Zentralbanken, die Zinsstrukturkurve und die Swap-Preise. Dramatischer Einbruch am Wohnungsmarkt. Was steckt dahinter? Herr Esslinger, was ist am Wohnungsmarkt genau passiert?
Ja, was ist passiert? Im Grunde wurde eine große Statistik veröffentlicht von Destatis. Das ist der HPI, der Häuserpreisindex. Und der wurde eben veröffentlicht für das erste Quartal 2023 und hat uns die wesentlichen Zahlen gegeben für, wenn Sie wollen, Inflation am Wohnmarkt. Und diese Inflation war eben auf 12 Monate gesehen, lag die bei 6,8%. Das ist natürlich eine sehr große Zahl. Und im Vergleich zum letzten Quartal lag sie bei 3,1%, jeweils eben Preisreduktionen, nämlich gegenüber dem letzten Quartal in 2022. Und das kann man zusammenfassen als der stärkste Rückgang der Statistik seit 2000. Und Sie hatten angesprochen, die Schlagzeilen, die es dazu gab. Ja, da gab es doch einige Missverständnisse, denke ich. Nämlich insbesondere, wenn man da von dramatischem Einbruch spricht. Ja, das ein oder andere Medium hat da ein bisschen übertrieben, glaube ich. Aber vielleicht kommen wir nachher noch darauf zu sprechen.
Sie haben gerade vom Häuserpreisindex gesprochen. Da würde ich gern kurz einen Exkurs mit Ihnen machen. Was sagt denn der Häuserpreisindex, also der HPI, eigentlich aus? Warum führt er in den Medien denn zu diesen Missverständnissen?
Ja, genau. Also der Häuserpreisindex ist aus meiner Sicht alleine schon sprachlich einfach falsch benannt. In diesem Index werden alle von privaten Haushalten erworbenen Ein- und Zweifamilienhäuser, aber eben auch die Eigentumswohnungen erfasst. Und der HPI ist eben von den Primärdaten, die erhoben werden, sehr, sehr hochwertig. Das heißt, die nehmen dort die Transaktionsdaten der Gutachterausschüsse für Grundstücke. Insofern, das ist sehr, sehr gut. Aber die Medien interpretieren das oft etwas falsch, entweder alleine als Häusermarktindex oder auch als Wohnungsmarktindex. Beides ist natürlich isoliert betrachtet inkorrekt. Es hat beide Elemente. Also das ist, glaube ich, aus meiner Sicht wirklich die größte Quelle an Missverständnis. Die andere Quelle an Missverständnis rührt aus diesen Quartalserfassungen. Und wir haben eben immer zwei Werte, die in dem Index ermittelt werden. Einmal Quartalsveränderungen zum Quartal vor dem erfassten Quartal, also nur auf einer 3-Monats-Basis, wenn Sie wollen. Und dann wird aber zum Vorjahresquartal auch verglichen. Das ist der zweite Wert. Und da scheint es mir doch so zu sein, dass viele Medien dort das je nach Schlagzeile anders nutzen für sich. Insofern, dieser Index ist sehr, sehr gut, prinzipiell, birgt aber das Potenzial für einige Missverständnisse.
Können Sie denn noch zur Entwicklung sagen, die wir vorhin angeschnitten haben, zum Häuserpreisindex? Können Sie das noch für uns einordnen?
Ja, also das wäre das nächste Element eigentlich bei diesen ganzen Schlagzeilen, bei dem Medienecho. Also wenn man da von katastrophal oder enorm oder Einbrüchen spricht, natürlich, also dieser genannte Gesamtindexrückgang ist hoch, aber er ist eben einzuordnen und zu betrachten vor eben der Gesamtzeitreihe. Und wenn wir uns anschauen, die Zeitreihe seit 2010, hatten wir nur ein einziges Quartal mit negativem Wachstum. Das heißt mit anderen Worten, wir hatten enorme Wertsteigerungen seit 2010. Und das heißt also über 12, 13 Jahre. Und das heißt, wenn die Medien jetzt sagen, bei einem Quartal so sehr das herausheben, dann muss man einfach sagen, naja, die Preisanstiege waren eben über 12, 13 Jahre vorher signifikant. Und insofern erfahren wir jetzt eine Korrektur dieser erheblichen Preisanstiege aus der Vergangenheit.
Würden Sie sagen, dass dieser Preiseinbruch uniform ist oder betrifft er spezifische Marktsegmente stärker als andere?
Ich glaube, da können wir ganz klar sagen, es trifft manche Marktsegmente stärker als andere. Nehmen wir einfach mal die klassisch betrachteten Top-7-Städte und dort haben wir beispielsweise bei den Ein- und Zweifamilienhäusern, die eben erhoben werden, doch einen recht starken Einbruch, nämlich über 10%, 10,4%. Bei Wohnungen allerdings gerade mal ein bisschen was über 6%. Und wenn wir das vergleichen beispielsweise mit Großstädten, also kreisfreien Großstädten, da geht dann schon die Preisreduktion zurück. Da haben wir unter 10% Preisreduktion bei den Häusern und eben 5,7% bei den Wohnungen. Und wenn wir dann noch weiter rausgehen aus den Städten, da haben wir dann unter 8% bei den Häusern in den ländlichen Kreisen und eben nur noch um die 5% bei den Wohnungen. Das heißt, wir können ganz klar sagen, dass verschiedene Segmente, in diesem Fall geografische Segmente, sich deutlich unterschiedlich entwickelt haben. Das wäre jetzt ein Segmentierungsmerkmal, nämlich Lage. Das andere Segmentierungsmerkmal, Bestandsimmobilien im Vergleich zu Neubauimmobilien. Dort haben wir eben sehr stark die Situation, dass Bestandsimmobilien seit Q2 2022 bei einem Indexwert von 150 jetzt deutlich stärkere Wertverluste verbuchen, nämlich runter auf 153 Indexpunkte. Und das eben im Vergleich zu Neubauten, Neubauimmobilien, haben wir eben einen erheblichen Anstieg gehabt auf einen Indexwert von um die 159 im zweiten Quartal 2023. Und der ist nun zurückgefallen eben auf 145 Indexpunkte. Wiederum, wir kommen zurück zu Ihrer Frage der Einordnung. Wir schauen uns die Zeitreihe an und müssen einfach feststellen, es handelt sich da um Korrekturen, die eben vor dem Hintergrund zu sehen sind, der deutlichen Preisanstiege der letzten 12, 13 Jahre.
Das ist ein guter Punkt. Zu den Ursachen können Sie da noch ein paar mehr Punkte benennen, Herr Esslinger?
Ja, also ich glaube, es fängt damit an, dass auch hier die Medien etwas undifferenziert sind. Fangen wir einfach mal an mit dem Zeitraum. Also der Betrachtungszeitraum jetzt dieser Indexveröffentlichung ist Q1 22 relativ zu Q1 23. Im Februar 22 hatten wir den Ukraine-Krieg, den Beginn. Und dort hatten wir im Grunde dann auch diese explosionsartigen Anstiege der Energiekosten und vieler anderer Waren und Dienstleistungen. Und insofern ist es wichtig, einfach zu verstehen, dass dieser Index tatsächlich sehr stark getrieben wird von dieser Bewegung. Darüber hinaus ist es so, dass natürlich eine weitere Ursache die Finanzierungskosten sind, die Ausläufe, also die Finanzierungsausläufe. Wie viel Geld kann ich, wir schauen uns hier den privaten Markt an, als Häuslebauer oder als Wohnungskäufer, wie viel Geld bekomme ich von der Bank, wie viel sind Banken und Geschäftsbanken gewillt, reinzustecken in ein individuelles Projekt. Und darüber hinaus haben wir natürlich die konjunkturelle Schwäche noch aus Corona herrührend. Und insofern haben wir dort zusammen mit dem Ukraine-Krieg ja, eine Gemengelage, die dann eben dazu geführt hat, dass eben auch die Nahrungsmittel zusammen mit den Energiekosten auch hochgingen. Naja, und wenn wir das zusammenfassen, können wir schon sagen, dass die jungen Familien oder solche, die den ersten Schritt hin zum Wohnen machen, natürlich insbesondere davon getroffen werden.
Ah, danke für den Einblick. Zum nächsten Punkt. Inflation. Herr Esslinger, Stichwort Inflation. Wie sieht es denn nunmehr bei der aktuellen Inflationsentwicklung aus?
Nicht gut, Frau Hofmann, nicht gut. Also in Deutschland ist es tatsächlich so, dass wir eins von nur zwei Ländern sind, die eben noch einen Anstieg in der Inflation, wenn auch leicht, zu verzeichnen haben. Also hier sind die Daten für Juni recht ernüchternd. Das ist jetzt wohlgemerkt für die deutschen Inflationsindex. Und da gehen wir um 6,4% nochmal hoch. Das ist auf den 12-Monats-Zeitraum 2021. Wir hatten ja mal, Frau Hofmann, in einem der vorherigen Podcasts auch gesprochen über den sogenannten Basiseffekt, nämlich die Tatsache, dass wenn die Inflation eben im Februar, März, April so hochgeschossen ist, des Vorjahres sollte ich sagen, dass dann eben die Vergleiche auf 12-Monats-Basis oft sehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass eben die Inflation, die wir jetzt sehen, nochmal sich aufbaut auf diesen Inflationssockel, den wir ohnehin schon haben. Ja, also insofern, kurze Antwort, es sieht nicht gut aus. Insbesondere ist eben ein Aspekt, der Sorge bereitet uns allen, denke ich, ist die Kerninflation, die eben bei knapp 6%, bei 5,8% liegt. Ich habe für Sie nochmal nachgeschaut. Die Wareninflation liegt bei über 7%, Nahrungsmittelinflation bei 13,7%. Das sind schon sehr, sehr hohe Werte. Und
absolut, absolut.
Ja, die sind natürlich nicht hilfreich.
Ja, dieses Inflationsgespenst begleitet uns seit über 15 Monaten. In den Medien hören wir immer wieder von sinkender Inflation. Was ist hier der Hintergrund, Herr Esslinger?
Ja, der Hintergrund ist letztendlich eine Kombination aus staatlichen Maßnahmen, aus Markteffekten, aus Basiseffekten. Gehen wir sie einfach mal durch. Wir hatten ja eben gerade schon kurz angerissen dieses Thema Basiseffekt. Also wir haben eben in Q1 begann der Ukraine-Krieg, Preise schossen hoch, eigentlich für fast alles, natürlich insbesondere Energie. Diese Preise gehen jetzt, also die Energiepreise gehen insbesondere sehr, sehr stark zurück, was natürlich sehr positiv ist, weil Energie brauchen sie eigentlich für fast jeden anderen Sektor und insbesondere für Nahrungsmittel. So, das ist mal der Basiseffekt. Das heißt, wir wussten immer, und das hatten wir auch in den Podcasts schon dargestellt, dass alleine aufgrund des Basiseffekts die Zahlen nominal besser aussehen würden, als sie eigentlich sich tatsächlich darstellen. Also vielleicht verglichen nochmal mit diesem Fundament, also diesem negativen Fundament an Inflation, das es ja ohnehin schon gibt. Und darauf kommen jetzt nochmal zusätzlich Inflation obendrauf. So. Andererseits hat der Staat ja bekanntermaßen mit verschiedenen Entlastungspaketen eingegriffen in den Markt. Und in dem Maße, in dem der Staat eben beispielsweise bei Energie diese Preisspitzen dann übernommen hat, ist diese verbraucherseitig gemessene Inflation zurückgegangen. So. Das heißt natürlich nicht, dass die Inflation insgesamt zurückgegangen ist, sondern so, wie wir sie messen. Der Staat hat am Ende die absorbiert mit Steuergeldern. Mhm. Aber trotz allem spielt das natürlich sehr, sehr stark in den Index rein. Und dann hatten wir natürlich noch so Einzeleffekte wie, dass umgekehrt das 9-Euro-Ticket, was ja mal im Sommer 2022 eingeführt wurde, wurde jetzt wieder entfernt. Und dieser Preiseinstieg ging jetzt auch wieder in den Inflationsindex rein. Also Sie können sehen, es ist ein Sammelsurium aus verschiedenen Faktoren. Aber nichts davon ist wirklich aus meiner Sicht positiv.
Mhm, Wie würden Sie sagen, sieht denn die mittel- und längerfristige Inflationsprognose aus?
Also wir bleiben eigentlich bei unserer Einschätzung, dass die Inflation ihren Höhepunkt sehen wird in den nächsten 3 bis 6 Monaten. Mhm. Das hat damit zu tun, einmal, dass wir durchaus fallende Energiepreise sehen, dass wir durchaus auch sehen, dass wir jetzt eine technische Rezession haben. Also wir haben 2 Quartale negatives Wachstum, was natürlich alleine schon den Preisdruck reduzieren sollte. Und wir sehen natürlich schon auch, dass langsam die Zinspolitik greift. Und wir sehen natürlich auch, und das dürfen wir nicht vergessen, diese Feedback-Schleife, die besteht, indem die EZB eben sehr laut, sagen wir mal, verkündet, dass sie jetzt auf einmal Kreide gefressen hat und sich auf einmal in das Lager der Falken schlägt. Das könnte die Frau Lagarde ja nicht lauter sagen. Bleibt abzuwarten, ob es auch so getan wird, umgesetzt wird. Aber letzten Endes glauben wir, Zinsgipfel, da lege ich mich jetzt mal fest, aus unserer Sicht liegt der bei 3 bis 6 Monaten von jetzt an.
Mhm. Leitzins. Eines der wichtigsten Themen in der Finanzwelt sind aktuell die Leitzinsen. Was hat sich denn auf Ebene der Zentralbanken und insbesondere bei den Leitzinsen getan?
Es hat sich viel getan, Frau Hofmann. Es hat sich viel getan. Wir stehen bei der EZB eben jetzt mittlerweile bei 4,0%. Es hat es noch nie gegeben, diesen schnellen, radikalen Anstieg in den Leitzinsen. Wir haben ja oft in unserem Podcast schon besprochen, die Gründe dafür, nämlich dieses Zögerliche oder das Verharrende bei der EZB, das zum Teil ignorieren wollen der ansteigenden Inflation zu dem früheren Zeitpunkt. Aber was bedeutet es jetzt für die EZB? Sie hat, das hatte ich ja eben gerade kurz angesprochen, laut verkündet, dass sie nicht ruhen will, bis die Inflation verbannt ist. Insofern gehe ich davon aus, dass wir jetzt erstmal noch einen 25 Basispunkte Zinsschritt sehen werden auf 4,25% und dass wir danach noch einmal einen Zinsschritt sehen werden, auch nochmal einen kleinen irgendwo zwischen 10 und 25 Basispunkten, sodass wir irgendwie, denke ich, auf mittlere Frist bei 4,75%, vielleicht 4,65, irgendwo da landen könnten. Mhm. Und wir dann eben auch nachhaltiger sehen können, was diese ganzen Zinsschritte, die vorher kamen, im Grunde bewirkt haben. Denn das ist eben der große, große Fehler der EZB gewesen, zu spät einzusteigen, zu spät geldpolitisch aktiv zu werden. Und insofern, das, was die Amerikaner richtig gemacht haben, hat die EZB falsch gemacht. Wir haben jetzt im Grunde, sehen wir nur in ganz kleinen Schritten, ob die Geldpolitik letzten Endes funktioniert. Und die EZB wird sich jetzt diese Zeit kaufen müssen und in dieser Zeit eben nochmal Zinsen erhöhen müssen. Interessant vielleicht ist, dass die EZB eigenen Inflationsprognostiker immer noch sehr, sehr optimistisch sind. Also wir liegen dabei unter 3% Inflationsprognose für das Jahr 2024 und um die 2% für das Jahr 2025 in deren Analysen. Ja, da müssen wir einfach sehen, wird es wirklich so kommen? Mir scheint es, dieses schnelle Abstürzen der Inflation, wie gesagt, ein Hauch optimistisch, aber da müssen wir einfach abwarten, wie es läuft. Und die andere Entscheidungsdimension, eben von der die EZB getrieben wird, muss natürlich das konjunkturelle Wachstum sein. Also auf der einen Seite haben wir diesen Druck von der Inflation und auf der anderen Seite haben wir dieses Abwägen des Wirtschaftswachstums beziehungsweise eben das Einbrechen des Wirtschaftswachstums. Ich hatte ja schon davon gesprochen, dass wir jetzt in einer technischen Rezession sind in Deutschland. Und insofern, ja, wie lange kann sie weitermachen? Das ist die große Frage letzten Endes.
Herr Esslinger, Sie haben eben schon mal die Amerikaner angesprochen. Deshalb lassen Sie uns gerne mal einen Blick über den EZB-Tellerrand hinauswerfen. Wie sieht es denn bei der Fed in den USA und der Bank of England aus?
Ja, deutlich besser im Falle der USA, deutlich schlechter im Falle des Vereinigten Königreichs. Also, heute Morgen kamen ja die neuen Zahlen, Inflationszahlen raus für den Dollar-Währungsraum. Und da ist es tatsächlich so, dass wir jetzt bei der Nominalinflationsrate von 3% nur noch sind in den USA, mit einer höheren Kerninflation von knapp 5%. Bei der Kerninflation zur Erinnerung klammern wir ja Nahrungsmittel und Energiepreise aus. Und insofern zeigt uns das, dass diese stark und schnell sinkenden Energiepreise insbesondere eben jetzt helfen, die Nominalinflation in den USA sehr schnell und sehr stark runterzubringen. Was wir auch wissen müssen, ist, dass der Arbeitsmarkt in den USA sehr dynamisch immer noch ist, jedenfalls deutlich dynamischer als im Euroraum. Und insofern sehe ich bei dem aktuellen Zielzinsband der Fed bei zwischen 5 und 5,25%, da haben diese Jumbo-Schritte längst aufgehört, aber selbst kleinere Schritte sehe ich im Moment nicht. Ich glaube, die Fed hat alles richtig gemacht, vielleicht hier und da auch ein bisschen Glück gehabt mit der Konjunktur. Aber ich sehe eine längere Pause bei Zinsschritten in den USA. Und wie gesagt, die Fed hat den großen Vorteil, dass sie ihre eigenen Maßnahmen abwarten kann und einsehen kann. Im Vereinigten Königreich sieht die Sache ganz anders aus. Da haben wir Nominalinflationsraten, die sehr, sehr hoch sind, um die 10%. Insofern zieht dort die Bank of England eben immer noch nach. Wir hatten jetzt Ende Juni nochmal 50 Basispunkte Anhebung auf 5% der Base Rate. Ja, insofern, dort haben wir eine ganz andere Situation. Schlechtes Wirtschaftswachstum, hohe Inflation, also nicht beneidenswert und insofern in einem schlechteren Zustand als der Euroraum oder Deutschland.
Was würden Sie sagen, mit welchen limitierenden Faktoren haben die Zentralbanken aktuell zu kämpfen im Hinblick auf zukünftige Entscheidungen?
Ja, also wir hatten ja schon, und das war die FED, die insbesondere damit zu kämpfen hatte, eben diesen Stress in den Bankensystemen. Denn die Banken müssen sich natürlich eindecken mit Liquidität. Wenn die Liquidität teurer wird, stresst es die Geschäftsmodelle und natürlich am Ende auch die Fähigkeit der Banken, letzten Endes die Einlagen hier und da zurückzuzahlen. Insofern haben wir Zentralbanken, die ganz stark darauf achten müssen und dort Stresstests und so weiter durchführen müssen. Also das bleibt eine ganz wesentliche Komponente. Die anderen Komponenten, ja, es ist Inflation, es ist Wirtschaftswachstum, es sind natürlich auch Wechselkurse und last not least natürlich diese zeitlichen Verzögerungen zwischen den Maßnahmenbeginn und der Sichtbarkeit und der Wirkung der Maßnahmen. Und ja, es wird spannend dort. Die nächste EZB-Sitzung ist am 27. Juli. Insofern, es bleibt spannend.
Dann kommen wir zum nächsten großen Punkt, der Zinsstrukturkurve. Herr Esslinger, Sie haben von der Zinsstrukturkurve gesprochen. Können Sie uns da noch mal kurz abholen?
Letzten Endes bezeichnet das Verhältnis zwischen den Restlaufzeiten von Staatsanleihen, insbesondere, wenn Sie wollen, wenn Sie das visuell sich vorstellen wollen, ist das die X-Achse und die Marktkompensation auf der Y-Achse. Das tragen wir ab und erhalten eben eine Kurve, die uns Bepreisungen zeigt, die an den Märkten von gehandelten Wertpapieren, nämlich Staatsanleihen, und diese enthalten Informationen. So. Und die Marktteilnehmer müssen, ob sie es wollen oder nicht, über Preise eben diese Informationen dort kondensieren in diesen Markterwartungen. Und das ist für uns natürlich sehr, sehr spannend, sagen wir in der CFO-Welt, was man daran alles erkennen kann.
Warum genau ist denn die aktuelle Situation für CFOs so wichtig?
Gut, wir haben typischerweise ja, was an allen Unis gelehrt wird, diesen Lehrbuchfall einer expansiven Volkswirtschaft. Das heißt, wir haben, sagen wir, 2% Wachstum, haben eine leichte Inflation. Und dort in diesem Szenario ist es so, dass die Zinsstrukturkurve eben ansteigend ist. Ganz klassischer Fall. Das heißt, ich sage nichts anderes oder die Anleihenbepreisungen sagen nichts anderes, als dass das Geld, was ich heute anlege, in 10 Jahren mehr wert ist als heute. So, das hat mit zwei Faktoren zu tun. Einmal mit dem Wirtschaftswachstum, das heißt, mein Geld verzinst sich in der Wirtschaft. Also ganz, ganz plastisch, man kauft Immobilien und die sind danach mehr wert als vorher. Einerseits und andererseits eben auch die Inflation abbildet. Das heißt, ich will ja, wenn ich in 10 Jahren zurück meine Staatsanleihe ausbezahlt bekomme, möchte ich auch für die Inflation, also für die Geldentwertung entschädigt werden. So, und da haben wir eben jetzt im Moment diese sehr, sehr interessante, spannende Situation, bei der wir jetzt für Deutschland ein 10-Jahres-Yield haben von 2,64%. Aber der kurzfristige, nämlich der 2-Jahres-Yield, liegt bei um die 3,4%. Mit anderen Worten, wir sagen, dass eigentlich wir in den nächsten 2 Jahren eine Rezession, eine Kontrahierung der Volkswirtschaft erwarten und auch für die Inflation, von der wir ja jetzt gesprochen haben, für diese Inflation auch kompensiert werden wollen. So, das ist eine, sagen wir mal, eine Ausnahmesituation, die kommt eher selten vor. Man nennt dieses, wenn Sie subtrahieren, die 10-Jahres- von der 2-Jahres-Anleihe nennt man auch ein Yield-Spread. Und dieser negative Spread zeigt an, dass wir konjunkturell, jedenfalls auf Basis dieser Markterwartungen, weitere Wirtschaftskontrahierung uns bevorsteht. Ja, und wie gesagt, das Ganze besteht, denke ich, aus zwei Bausteinen. Der kurzfristige Inflationsdruck und gleichzeitig eben keine langfristige konjunkturelle Erholung. Das hat mit säkulären Faktoren zu tun. Das heißt, die deutsche Volkswirtschaft hat nicht viel Potenzial, um zu wachsen. Das hat mit demografischen Problemen zu tun, mit Arbeitsmarktproblemen, aber eben auch mit der hohen Besteuerung zu tun. Genau. Und das ist eben jetzt eine starke Abweichung letzten Endes von dem, was viele erwarten oder erwartet haben. Und ja, zeigt im Moment nichts Positives.
So, Herr Esslinger, jetzt sind Sie ja selbst auch CFO. Welche Finanzierungsstrategien leiten Sie denn aus der Zinsstrukturkurve ab?
Eine Strategie tatsächlich, die sich sehr eng an der Zinsstrukturkurve orientiert. Ich glaube, dass der Markt im weitesten Sinne Portfoliofixierung jetzt abgeschlossen hat, dass natürlich insbesondere im Immobilienmarkt immer opportunistische, / taktische Finanzierungen, also sprich entweder sehr kurzfristig fix oder eben komplett variabel, die wird es immer geben. Kommt natürlich dann aufs Geschäftsmodell im Einzelnen an. Ich glaube, die große, große Gefahr, die im Moment besteht aus Sicht eines CFOs, ist eine klassische kognitive Verzerrung, über die ja viel auch in Behavioral Finance geforscht wurde. Nämlich, wir hatten eine Zeit vor diesem Einbruch jetzt, in der man allen Ordens gehört hat, naja, die guten Zeiten werden weitergehen. Da war also jegliche Skepsis war verpönt. Jetzt, glaube ich, haben wir im Moment wieder dieses Problem, dass viele und auch insbesondere die Medien darauf abzielen, dass diese Phase eben möglicherweise länger andauert, als sie tatsächlich andauern wird. Das heißt, wir extrapolieren, ja, das ist ein ganz normaler psychologischer Effekt. Wir extrapolieren die letzten 12, 15, 18 Monate und gehen jetzt davon aus, dass die sich in einer Form fortschreiben lassen. So, und das halte ich tatsächlich im Moment für das größte Problem. Also das heißt, wenn Sie mich so fragen, ich hatte ja schon mich so einen Hauch festgelegt und hoffe, dass ich nicht zu sehr daneben liege, dass ich schon glaube, dass der Zinsgipfel jetzt auf die nächsten 6 Monate erreicht ist. Dann haben wir natürlich eine Plateaubildung. Und jetzt ist die Frage, wie lange wird das Plateau andauern? Das heißt, wie schnell kann die EZB oder darf die EZB wieder zurückgehen und sagen, wir reduzieren Zinsen nach dem Plateau? Und insofern halte ich es jetzt tatsächlich für geboten, diese Fixierungen eher zu diesem Zeitpunkt zumindest abzuschalten und eher doch dafür zu planen, was wird eigentlich in der Zeit sein, sagen wir mal, auf die nächsten 36 Monate, weil da könnten natürlich die Zinsen möglicherweise schon deutlich wieder gesunken sein.
Kurzum, wie lautet Ihr Fazit für den deutschen Immobilienmarkt?
Ja, ich hatte ja vor unlanger Zeit mal gesagt, dass wir im Vergleich mit anderen Ländern mit einem blauen Auge davon kommen. Ich würde es jetzt ergänzen, das blaue Auge wird größer. Ich würde sogar eine leichte Schwellung erkennen können. Und insofern, ja, also je länger dieser Zustand jetzt hier anhält, desto schlechter ganz klar für den Markt. Dadurch, dass wir eben jetzt andere Länder, auch in der Eurozone übrigens, sehen, die recht stabil sind, bei denen auch schon wieder Wirtschaftswachstum zu erkennen ist, niedrigere Inflation, würde ich sagen, im Vergleich ist tatsächlich jetzt unser blaues Auge doch deutlich größer geworden. Und das wäre mein Fazit. Wir haben uns da lange, glaube ich, zu sicher gewogen. Übrigens auch die Bundesbank und auch die Politik.
Kommen wir zum Abschluss zu den Auswirkungen. Herr Esslinger, jetzt haben wir über die Themen Leitzins, Inflation, Zinsstrukturkurve und auch das Portfolio A gesprochen. Werfen wir nun einen Blick auf den Immobilienmarkt. Was sagen Sie? Wie sehen konkret die Auswirkungen auf die verschiedenen Geschäftsmodelle in der Immobilienwirtschaft aus, sprich bei Entwicklern, Bestandshaltern und Bauträgern?
Fangen wir einfach mal an mit den Early-Stage-Entwicklern, also solchen, die ganz früh in der Wertschöpfungskette einsteigen, relativ überschaubaren Kapitaleinsatz haben und die über eine lange Zeit letzten Endes Projekte, sagen wir mal, von entweder Greenfield- oder Brownfield-Sites entwickeln bis hin zu einer Baugenehmigung. Da sehe ich jetzt tatsächlich relativ wenig Auswirkungen. Natürlich auch die sind betroffen, aber durch diesen überschaubaren Kapitaleinsatz sehe ich die mit am wenigsten betroffen. Wenn ich dann entlang der Wertschöpfungskette weitergehe, kommen die Projektentwickler. Käufermarkt ist schwach. Die Projektentwicklungen leiden unter diesen enorm gestiegenen Baukosten. Und insofern haben wir dann auch auf der Abnehmerseite, also auf der Käuferseite für die Projektentwickler, einen sehr, sehr schwachen Käufermarkt, wenig liquide. Und insofern gehe ich davon aus, dass die Projektentwickler sehr, sehr stark leiden und wir dort auch noch mehr Insolvenzen sehen werden. Dann kommen wir zu den Bauträgern. Ja, Bauträger, super hohe Baupreise, schlechte Käufernachfrage, also auch, sagen wir mal, schlechte Käuferbonitäten. Mhm. Auch da sehe ich das Potenzial für Insolvenzen auch nochmal deutlich steigen. Ja, sehr, sehr unschön in diesen beiden Marktsegmenten. Wenn ich weitergehe zu den Bestandshaltern, da hatten wir ja lange gesagt, dass die wenig leiden, eben solange sie nicht in einen starken Refinanzierungsstrudel geraten. Aber natürlich, je länger die Krise jetzt anhält, desto stärker werden auch da Refinanzierungen notwendig sein und die erhöhen den Druck enorm. Wir sehen ja auch am Markt jetzt einige solche Geschäftsmodelle, die eben die kämpfen müssen oder schon insolvent sind. Mhm. Insofern, es gibt keine guten Exit-Möglichkeiten. Das ist die andere Sache bei Bestandshaltern, weil der Käufermarkt eben im Moment noch einen Hauch streikt. Ja, da müssen wir einfach abwarten, was die unmittelbare Zukunft bringt. Und ja, insofern, das sind so die wesentlichen Geschäftsmodelle. Mhm. Wenn ich es zusammenfassen würde, würde ich sagen, wir sind noch weit vom Tiefpunkt entfernt. Mhm. Aber je länger das jetzt so geht mit dem Finanzmarktumfeld, desto schlechter für die Branche.
Jetzt interessiert uns natürlich noch der Transaktionsmarkt. Wie schätzen Sie den aktuellen Transaktionsmarkt ein, Herr Esslinger?
Kurz gesagt, fehlende Liquidität, geringe Anzahl an Marktteilnehmern, also insbesondere an Käufern. Wir hatten ja die Studie der BNP Paribas, die veröffentlicht wurde zu dem Thema. Und wir sehen, dass wir eben jetzt im ersten Halbjahr 2023 in den gewerblichen Investmentmärkten, also dort, wo sie gewerblich genutzte Immobilien haben, insbesondere da die großen Segmente Büro, Logistik, Einzelhandel, dass wir dort eben, und jetzt halten Sie sich fest, einen 68% Einbruch hatten. Also das nenne ich jetzt übrigens einen Einbruch auf 9,8 Milliarden Volumen. Und ja, also das sind natürlich absolut, das sind katastrophale Zahlen, da gibt es nichts zu beschönigen. Und um das noch anders darzustellen, wir liegen da knapp 60% unter dem 10-Jahres-Durchschnitt des Transaktionsvolumens. Also wir sind da ungefähr um das Jahr 2009, 2010 zurückgerutscht. Also das war genau nach der Finanzkrise. Und interessanterweise ist es so, dass die Top 7 Städte sehr, sehr ähnlich dem Gesamtmarkt sich verhalten. Wenn sich entsinnt, sind ja dort die Preise vor der Krise noch deutlich hochgelaufen. Insofern sind die Top 7 Städte im Grunde nicht anders dran als der Rest des Marktes. Büro, brauche ich nicht zu sagen, ist natürlich noch weiter eingebrochen, um 75%. Lichtblicke sehe ich wenige. Retail ist runter ein Drittel, Logistik ist runter drei Viertel. Vielleicht als interessantes Detail, wir haben mittlerweile in Gesundheitsimmobilien mit 0,7 Milliarden Volumen mehr Investitionen als in Hotels mit 0,4 Milliarden. Und das ist natürlich schon, das zeigt, wie im Moment der Markt im Grunde aufgestellt ist.
Ja, bereits seit der Corona-Pandemie verfolgen uns diese rasant steigenden Baukosten. Wo stehen wir denn da aktuell? Und welchen Einfluss, meinen Sie, hat diese Entwicklung auf die Geschäftsaktivität in der Immobilienwirtschaft? Also vor allem in der Kombination mit steigenden Zinsen.
Ja, also auch da liegen uns ja die neuen Zahlen vor. Und es ist eben nicht so, dass nur die Marktteilnehmer das irgendwie auf Basis von Intuition beantworten müssten. Und wir alle wissen, die wir in diesem Sektor unterwegs sind, dass die Preise enorm angestiegen sind und immer noch steigen. Also Baupreisindex für den Mai 2023 wieder verglichen mit dem Vorjahresquartal, also mit Mai 2022, zeigt immer noch eine Inflation von knapp 9%. Mhm. Natürlich, wir kommen im verglichen mit dem Februar 2023, verglichen dann mit dem Vorjahresfebruar, Da waren wir bei über 15%. Aber wir müssen einfach jetzt sehen, da kommt auch wieder der Basiseffekt zum Tragen. Aber selbst wenn wir den mal kurz ausklammern, wir haben jetzt sieben Quartale mit zweistelligen Baupreisinflationszahlen zu verzeichnen. Und insofern gab es nur eine kurze Verschnaufpause mal am Ende von 2020. Da hatten wir mal um die 0%. Aber ansonsten haben wir jetzt einen langen, langen Zeitraum mit hohen Baupreissteigerungen gehabt. Und das macht es natürlich zusätzlich sehr, sehr schwierig. Gerade vor dem Hintergrund all dessen, was wir besprochen haben. Baupreise steigen und steigen. Und da sehe ich tatsächlich im Moment auch noch wenig. Ich sehe zwar, dass sie weniger stark steigen, aber ich habe im Moment noch keinen guten Ausblick darauf, wann sie wieder auch zurückgehen könnten.
Herr Esslinger, vielen herzlichen Dank für die wertvollen Einblicke, für Ihre Zeit, für alles, was Sie an Ihrem Wissen mit uns geteilt haben. Und natürlich auch an Sie, liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse.
Vielen Dank.
Wir freuen uns natürlich wie immer über Ihr Feedback. Den Kontakt dazu finden Sie in den Shownotes.